Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
Wir sind schon wieder in der Tabakfabrik in Linz, in der Factory 300, im Podcaststudio von Martin Engleder. Wir machen die 15. Folge mittlerweile.
Ja, super.
Oder?
Schon eine ordentliche Zahl mittlerweile.
Also können wir stolz drauf sein. Schön und gesund, der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr. Und wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, wo es darum geht, dass man eigentlich Schönheits-OPs wieder korrigiert, nämlich sekundäre Brustkorrektur. Das heißt, es kommen Patientinnen oder Patienten zu dir, nehmen wir mal an, primär Patientinnen, die schon mal eine Brustkorrektur hatten, damit entweder mit dem Ergebnis unzufrieden sind oder es sind irgendwie Probleme aufgetreten und du schaust dir das an und musst das korrigieren, weil was ausgetauscht werden muss. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Und da gibt es eben den zeitlichen Aspekt. Also entweder die OP ist jetzt erst ein paar Monate her oder noch kürzer. Da muss ich sagen, ist es meistens so, dass man sagt, bitte gehen Sie mal zum Operateur zunächst zurück, weil der weiß ja genau, was er operiert hat und der soll auch die Chance haben, ein nicht so gutes Ergebnis selbst zu korrigieren. Mhm. Und das unterstützt man auch, da positive Kommunikation zu machen. Aber oft liegt es auch länger zurück. Also entweder man hat das Vertrauen verloren in seinen Chirurgen, das ist eine Möglichkeit, oder der arbeitet gar nicht mehr, weil die OP schon so lange her ist. Also vielleicht schon 15, 20 Jahre.
Oder der Chirurg ist gar nicht im Land. Ich kenne Fälle auch bei einer Freundin von mir, die war tatsächlich da bei dir, die habe ich zu dir geschickt, ich weiß gar nicht, ob du das warst, die war in Armenien und war sehr unglücklich mit dem Ergebnis, obwohl der Arzt dort eigentlich sehr bekannt ist und auch gut angesehen und das Ergebnis war aber nicht zufriedenstellend. Also wie oft kommt es vor, dass dann Patientinnen zu dir kommen, die aus dem Ausland quasi die Probleme mitgenommen haben? Von der OP?
Das kommt schon ab und zu vor. Auch da ist es so, wir haben jetzt nichts dagegen, dass jemand ins Ausland geht. Das ist ja auch nicht unsere Entscheidung. Genau. Nur wenn dann Probleme auftauchen, also zum Beispiel unmittelbar nach der Operation, dann muss man schon auch dort wieder hinfahren. Also wir sind jetzt nicht die Problemlöser im Akutfall für nicht gelungene Operationen im Ausland. Weil das muss man auch verstehen, wenn man da sparen will, ja, und sozusagen im Ausland dann weniger zahlt und dann sozusagen für die Problembehebung, ob das jetzt Verbandswechsel sind, wo wir ja quasi nichts dran verdienen, dann aber nach Österreich zurückkommt, das ist nicht so ideal. Ja. Also wir würden eine Operation, die nicht gut verlaufen ist, wo das Ergebnis nicht schön ist, schon korrigieren, aber eben nach einer gewissen Zeit.
Also wann ist dann eine sekundäre Brustkorrektur gewünscht von den Patientinnen? Was sind die meisten Fälle, die du siehst und dann tatsächlich auch korrigierst?
Also entweder, wenn Probleme auftauchen im Sinne einer Kapselfibrose zum Beispiel.
Was ist das?
Das ist, wenn der Körper um das Implantat eine feste Hülle bildet.
Also körpereigene Stoffe bilden sich so fest ums Implantat, dass das dann verhärtet?
Genau, genau. Das Implantat selber verhärtet eigentlich nicht, sondern die Hülle drumherum. Die zieht sich aber immer weiter zusammen. Das dürfte eine Fremdkörperreaktion sein, kann auch durch die Reibung vom Implantat am Gewebe ausgelöst werden. Manchmal ist auch einmal ein Hämatom gewesen nach der OP oder Serum, also ein Wundwasser. Und das, irgendwann wandelt sich das dann um in eine Kapsel. Genau geklärt ist es noch nicht, woher die Kapselfibrose kommt, aber es gibt eben da Ansätze in diese Richtung. Und es ist eine Komplikation, eine Spätkomplikation, die jetzt per se nicht schlimm ist. Man kann es gut korrigieren und man kann sagen, bei 1% der Patienten tritt es auf. Ja.
Aber ist das schmerzhaft, wenn man eine Kapselfibrose hat oder wie merkt man das überhaupt?
Das ist dann der dritte Punkt neben Verhärtung, Formveränderung, kommt dann der Schmerz. Also der Schmerz ist dann schon ein Zeichen, dass es schon vorangeschritten ist und dass es schon relativ bald dann getauscht werden sollte und die Kapsel entfernt werden muss. Aber die Patientinnen merken das zunächst einmal, dass sie die Implantate oder die Brüste anders anfühlen, nämlich härter. Und meistens ist es ja nur auf einer Seite, ganz selten entwickelt sich das auf beiden Seiten, vor allem nicht zugleich. Und da merkst du schon mal vom Angreifen her einen Unterschied. Aber ganz kurz noch zu dem vorigen Thema, weil das wollte ich noch ein bisschen genauer erklären, warum wir jetzt nicht uns drum reißen, die Komplikationen, die unmittelbaren, zu lösen. Erstens würden die ja ins Krankenhaus geschickt werden, ja, also zum Beispiel auf eine plastisch-chirurgische Abteilung. Es geht aber eher um das, dass man als Arzt immer verpflichtet ist, aus meiner Sicht, ja, ethisch und sowieso medizinisch, dass man sich nicht nur um die Operation kümmert, sondern auch um die Nachbehandlung. Und wenn man jetzt ausländische Patienten operiert, also würden wir jetzt Patienten operieren aus England, Norwegen, egal woher, dann muss ich mich auch darum kümmern, dass die eine ordentliche Nachbehandlung haben. Ja? Das ist auch der Grund, warum wir Anfragen aus der Schweiz oder von weiter her teilweise ablehnen, weil wir sagen, sie sind dann so weit weg und wir wollen uns auch darum kümmern, um das Ergebnis, wir wollen die Verbandswechsel selber machen. Entweder sie bleiben ein paar Wochen in Österreich, dann machen wir das gerne.
Gewesen, wie lang ist der Zeitraum der Nachbehandlung?
Naja, zumindest sollte man die ersten 2 Wochen irgendwo greifbar sein. Ja. Also man kann schon, wir haben ja Patienten aus Tirol, Vorarlberg, die fahren dann wieder zurück. Aber sie sind irgendwo in einer Distanz, wo man sagt, die kommen dann wieder zum Verbands, zum Beispiel zur Nahtentfernung zu uns. Weil man soll es schon die Wunde selber mal anschauen und sehen. Ja. Und es gehört einfach dazu. Was das Operieren ist das eine, dass man die OP macht, aber die Behandlung hört eigentlich nicht mit der Minute auf, wo die OP vorbei ist, sondern es ist ja ganz entscheidend, dass man sich nachher auch kümmert. Gilt da für die Haare genau gleich. Ja. Da fahren ja auch viele ins Ausland, zum Beispiel in die Türkei.
Hochburg für Haartransplantationen eigentlich auch.
Genau. Aber auch da ist es wichtig, dass man gute Nachbehandlung hat, dass man sich die Kopfhaut anschaut. Bei uns kommen alle Patienten nach 1 Woche bis 10 Tage zur Kontrolle. Dann nochmal, man schaut sich die Kopfhaut an, wie entwickelt sich die Einheilung der Haare. Es hat ja alles auch einen Sinn. Ja.
Wenn ihr jetzt gerade die Folge hört und die Folge von der Haartransplantation noch nicht gehört habt, da haben wir eine eigene Folge dazu gemacht, also alle Infos zum Thema Haartransplantationen. Und da sprechen wir eben auch darüber, dass die Türkei tatsächlich ein Mekka ist für Haartransplantationen und da auch sehr viele gute Ärzte sind, aber die manche eben nur für die Operation hinfliegen, dann wieder weg und dass es da halt manchmal Komplikationen dann gibt.
Genau, es ist sicher so, dass gerade nochmal kurz auf das Türkei als Hochburg, das stimmt und das hat sich entwickelt über die letzten Jahrzehnte. Das hat eine lange Geschichte und wir Ärzte sind ja eigentlich international gut vernetzt. Das heißt, ich kenne auch türkische Kolleginnen und Kollegen, Haartransplanteure und man trifft sich auf diesen internationalen Kongressen und es gibt sehr gute dort. Also das ist genauso, wie es aber auch in Deutschland und Österreich gute gibt. Dort ist es halt, hat sich das mehr entwickelt, weil bei einer Haartransplantation immer ein Team notwendig ist. Also der Arzt alleine kann die Transplantation nicht machen. Es wird ja jedes einzelne Haarfollikel eingesetzt und du brauchst mindestens 2 Hairtechs, die das machen. Und in der Türkei ist ja einfach, muss man sagen, das Personal deutlich günstiger. Und das ist genau der Grund, warum die Transplantation günstiger ist.
Aber gehen wir zurück zur sekundären Brustkorrektur. Wie kann man sich jetzt den Ablauf bei dir vorstellen, wenn es jetzt tatsächlich um eine Fibrose geht? Die Patientin kommt und hat wahrscheinlich Bedenken, okay, es fühlt sich irgendwie anders an, schmerzt vielleicht auch. Was sind die nächsten Schritte? Was folgt dann?
Schau, das eine ist einmal, wir sind total offen für diese sekundären Spätkorrekturen. Aus dem Grund, weil wir draufkommen sind, dass es oft schwierig ist für die Frauen, eine Anlaufstelle zu haben. Wenn du jetzt woanders operiert worden bist oder das ist schon länger her, der Arzt ist vielleicht schon in Pension oder du willst da nicht mehr hingehen, dann sind sie oft ein bisschen im Regen stehen gelassen. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir machen das, also, und das ist eines meiner Schwerpunkte, genau für solche Patienten eine Anlaufstelle zu sein, weil du musst einmal alles analysieren. Das heißt, wie du sagst, kommt mit einer zum Beispiel mit Verdacht auf Kapselfibrose, da muss man mal Bildgebung machen lassen, um das zu bestätigen.
Wie macht man das? Mammographie oder?
Genau, also Mammographie, Ultraschall und MR-Mammographie, ist in der Regel noch zu machen, wo man dann auch das Implantat beurteilt. Man kann aber sehr viel schon klinisch feststellen. Das heißt, ich brauche die radiologische Untersuchung eigentlich nur, weil es eben Lege Artis dazugehört, das noch einmal zu objektivieren, was man klinisch sieht. Aber Kapselfibrose ist eine eindeutig klinische Diagnose. Dann würde man, also wenn man das festgestellt hat, die OP planen. Und das heißt, du musst einmal die Kapsel entfernen, dass das Kapselgewebe weg ist. Du entfernst gleichzeitig natürlich auch das Implantat, weil das schon in Mitleidenschaft gezogen ist durch dieses Shrinking der Kapsel. Also die Kapsel zieht sich zusammen und dadurch wird ja auch das Implantat zusammengedrückt und macht Falten. Das heißt, es muss auch gewechselt werden. Natürlich aber, weil wir ja zwei Brüste haben, muss auch die andere Seite mit behandelt werden. Und es ist jetzt nicht klug, auf einer Seite das, sagen wir, 12 Jahre alte Implantat zu belassen und auf der anderen ein neues einzusetzen, sondern man macht das schon dann auf beiden Seiten. Aber es geht ja auch dann darum, wieder ein schönes Ergebnis zu machen. Und das muss man analysieren. Wie schafft man das am besten? Ist eine Hautstraffung noch notwendig? Muss man irgendwas an der Position der Brustwarzen verändern? Also es ist immer ein ganz individuelles Konzept, das man da erstellen muss. Und das macht es aber auch für mich als Chirurg so, oder für uns, so spannend und herausfordernd.
Aber besteht da nicht eigentlich wieder die Gefahr, dass wenn ich das korrigieren lasse und dann neue Implantate bekomme, dass das wieder passiert?
Ja, es kann wieder passieren, wobei es so ist, es dürfte, und das ist ja eine seltene Komplikation grundsätzlich, ja, wenn man sagt 1%, aber es dürfte eine gewisse Neigung geben zu einer Kapselfibrose bei manchen Patienten. Meistens, am häufigsten, wenn das auftritt, ist es einmal und dann damit erledigt. Aber es gibt auch Fälle, wo das ein zweites Mal auftritt. Und wenn das ein zweites Mal auftritt, dann sollte man sich überlegen, ein spezielles Implantat einzusetzen, das eine andere Oberflächenstruktur hat, wo in Studien nachgewiesen ist, dass bei dieser Oberfläche am wenigsten Kapselfibrosen auftreten. Aber das Implantat mit dieser speziellen Oberfläche hat nicht nur Vorteile. Es hat nämlich auch den Nachteil, dass es mehr mit dem Gewebe verwächst und dadurch nicht sich bewegt. Also es bleibt dort, wo man es hinsetzt.
Also es sinkt nicht ab.
Genau. Kann manchmal ein Vorteil sein. Ich habe mal eine Patientin gehabt, vor auch eine sekundäre Brustkorrektur. Und gerade bei der war das ganz interessant. Die ist wirklich überall herumgefahren. Die war bis in Belgien. Ja? Und niemand wollte sie operieren. Weil jeder hat gesagt, naja, ich meine, es war ein schwieriger Fall, sagen wir mal so, von der Erst-OP her. Und natürlich ist dann der Respekt der Chirurgen oft das Sagen, was ist, wenn es dann noch schlechter wird. Ja? Aber wir nehmen eben diese Herausforderung trotzdem gerne an, weil wir sagen, das ist unser Hauptgebiet, Brustchirurgie. Und jedenfalls bei dieser Patientin habe ich auch diese speziellen Implantate verwendet, weil ich eben nicht wollte, dass die weiter runterrutschen. Im Gegenteil, da hat die Unterbrustfalte wieder hergestellt werden müssen und die haben wir entsprechend höher gesetzt. Und da hast du dann natürlich den Vorteil, dass die nicht verrutschen. Aber es ist nicht immer gewünscht. Du willst ja auch manchmal, dass die Implantate sich ein bisschen setzen, weil dadurch erst die Unterlänge, das heißt der untere Brustpol, seine richtige Länge bekommt.
Also das ist da.
Genau, genau. Weil wenn du schaust, bei einer natürlichen Brust oder was als natürlich empfunden wird, ist der Abstand zwischen Brustwarze und Unterbrustfalte eher lang. Ja, nicht zu lang, aber doch deutlich über 5 cm. Und dadurch bekommen die Brustwarzen auch diesen leichten, also nicht, die schauen nicht nach oben, das ist natürlich auch nicht schön, aber nach vorne und ganz leicht nach oben vielleicht.
Ja. Das Thema haben wir uns ja in einer Folge auch schon mal genauer angeschaut, wie man das auch misst, weil du misst es ja vor einer Brustvergrößerung, Bruststraffung genau ab. Könnt ihr auch gern reinhören, haben wir relativ am Anfang besprochen, die Themen.
Ja, genau.
Einfach reinhören und wenn ihr Fragen habt, einfach eure Fragen an podcast@koller-sperr.at. Ich bin jetzt nur mal zurück bei der Kapselfibrose. Ich frage mich, also ich versuche mich gerade ein bisschen hineinzuversetzen in Patientinnen, denen das eventuell passiert. Du hast gesagt, ganz selten der Fall, 1%. Tendieren die Frauen dann nicht eher dazu, dass sie sagen, okay, eigentlich, ich will gar keine Implantate mehr, ich will die Kapselfibrose weghaben und ich will einfach keine Implantate mehr, dass man dann quasi wieder zurück zum natürlichen Status geht?
Das hängt ganz davon ab, wie groß die Brust vorher war. Und meistens war sie halt sehr klein, deswegen hat man die OP machen lassen. Und die haben dann eher halt Bedenken, dass er dann sehr leer ist und haben davor mehr Bedenken. Es ist wesentlich häufiger, dass sie sagen, ich möchte eigentlich einen Wechsel haben. Mhm. Und ich meine, wenn genug Eigengewebe da ist und eine schöne Brust auch ohne Implantate dann verbleiben würde, dann kann man über das auf jeden Fall nachdenken gemeinsam. Aber meistens ist es so, dass einfach eine sehr dünne Haut ist und eigentlich kein wirkliches Eigengewebe vorhanden ist. Und dass sie halt dann einfach unglücklich wären ohne die Fülle.
Jetzt haben wir Grund 1 Kapselfibrose gehabt, wann eine sekundäre Brustkorrektur nötig ist. Was gibt es noch für Fälle, nenne ich es jetzt einmal, wo man nur mal kommen muss?
Also grundsätzlich immer eine generell Formveränderung, wo man unzufrieden ist. Weil
kann
sie einfach
das
die
Zunehmen und Abnehmen auch sein in der Zeit?
Ja, wobei da eher das Abnehmen das Problem ist. Ja, also zunehmen würde jetzt die Brustform nicht wirklich stark verändern. Abnehmen schon eher, weil natürlich das Abnehmen bedeutet, dass das Unterhautgewebe bei der Brust abnimmt, mhm, und lockerer wird, die Haut quasi überschüssiger wird, dadurch wieder mehr hängt. Also das ist durchaus eine Möglichkeit dadurch. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist eine Ruptur. Das heißt, dass also im Endeffekt die Kapsel des Implantates irgendwo einen Riss bekommen hat. Das kann auch eine sekundäre Brustkorrektur notwendig machen.
Jetzt muss das nur mal ein bisschen erklären. Das heißt, das Implantat sitzt in einer Kapsel. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Es ist so, in einer Kapsel sitzt es eigentlich nur, wenn diese Kapselfibrose ist. Mhm. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Ausprägungsgrade. Früher, da reden wir jetzt von einer Zeit vor vielleicht 20 Jahren, wenn man da so eine Re-OP gemacht hat, dann hatte man das Gefühl, dass bei fast allen eine dünne Kapsel zumindest vorhanden ist. Aber mittlerweile, und das muss ich sagen, ist doch die letzten 10, 15 Jahre auffällig, sind die Implantate doch offensichtlich so verbessert, dass sie kaum eine Fremdkörperreaktion machen, sodass keine Kapsel vorhanden ist. Du musst dir so vorstellen, der Platz, wo das Implantat drinnen ist, ist der Platz, den du als Chirurg schaffst. Das heißt, es wird ja diese Implantathöhle oder der Platz fürs Implantat wird vom Chirurgen gemacht, indem er in dem Fall eben den großen Brustmuskel, den Pectoralis Major, am Unterrand abhebt und zwischen großen und kleinen Brustmuskel, zwischen Brustbein und der äußeren Seite der Brust, dort einen Platz schafft fürs Implantat, der in der Ausdehnung die Grundfläche vom Implantat hat. Circa, ja. Also da darf auch nicht viel, die Implantathöhle oder dieser Platz darf auch nicht viel größer sein als das Implantat. Muss ja wirklich ziemlich genau angepasst sein, weil es sonst zu viel Spielraum hat. Und ein Implantat, das zu viel Spielraum hat, rutscht ja hin und her. Und das würdest du dann erstens spüren und zweitens natürlich auch an der Form merken, weil das Implantat zu weit nach außen rutscht, ja, oder zu weit nach innen, zu weit nach unten. Das heißt, es ist ganz entscheidend, dass dieser Platz fürs Implantat, der ja chirurgisch geschaffen wird, der Dimension vom Implantat entspricht. Und in dem Raum, also da gibt man dann das Implantat rein, man muss sich vorstellen, das ist ein sehr stark durchblutetes Gewebe, also zwischen zwei Muskeln, ist eine ganz dünne Faszie, aber man muss ja den Muskel doch am Unterrand auch einschneiden und abheben und das sind Gefäße, die vom Brustkorb durchziehen, also Perforatoren und so weiter. Das heißt, es ist auch ein Gebiet, wo man sehr genau arbeiten muss, Millimeter für Millimeter. Wir machen eine Methode, wo man ganz wenig blutet, weil man eben das alles, bevor man es durchtrennt, schon koaguliert und jedenfalls ist es dann dort drinnen und dieser Platz bleibt, weil das Implantat drinnen liegt, aber es ist der anatomische Platz.
Jetzt haben wir ein bisschen den Faden verloren, gell?
Na, eigentlich wollte ich den jetzt wieder aufnehmen. Du hast nämlich gefragt, ob es in der, ob es da Kapsel gibt. Ja, also ob es
eine Ich wollte einfach den Begriff vielleicht diese Bildhaftigkeit ein bisschen näher beschreiben, was eine Kapsel ist.
Genau.
Ist es wie eine, ich möchte jetzt vielleicht einmal so beschreiben, ob das richtig ist, was ich für ein Bild habe, weil vielleicht verstehen das die Hörerinnen und Hörer genauso wie ich und du bist halt einfach Fachmann und hast andere Bilder wahrscheinlich im Kopf. Ist eine Kapsel, die ja nicht entstehen sollte, an sich über einem Implantat quasi wie ein Tuch aus Gewebe, was im schlimmsten Fall immer fester sich ums Implantat schnürt.
Genau.
So kann man sich das vorstellen.
Genau, ja. Das ist eben diese Kapsel. Ich habe das nur deswegen jetzt so ausführlich erklärt, ich hoffe nicht zu ausführlich, weil diese Frage ganz oft kommt, die du gestellt hast. Wo liegt das Implantat drinnen? Ist es in einer Kapsel? Ist es da, wächst es ein? Ja? Und ich wollte damit nur das erklären, dass das eben nicht einwächst, dass das lose drinnen liegt und nur vor den anatomischen Strukturen gehalten wird,
also vom Muskel,
die dort sind. Vom Muskel außen, genau, unten von der Unterbrustfalte und in der Mitte eigentlich vom Muskel. Und du hast es aber sehr gut erklärt mit diesem Tuch. Ja, das ist wirklich ja. Es ist eine weißliche Kapsel und die bei der Kapselfibrose, die eine gewisse Dicke erlangt. Also Fibrose heißt ja was Dickeres, ist also dann keine dünne Kapsel, die wird immer dicker, kann teilweise einen halben Finger dick sein.
Woraus besteht das? Was ist das für ein Material?
Ja, das ist, wenn man das jetzt histologisch untersucht, das sind da Fibroblasten und so, also
Gewebsmaterial.
Ja. Mhm. Man kennt das ja auch von wenn man jetzt der Hüftgelenk oder Kniegelenk bekommt, auch da bildet der Körper so eine Art Schicht drumherum, die auch so weißlich ist. Letztendlich ist das, ich beschreibe es immer so, der Körper erkennt etwas als fremd, das macht er ja sowieso, aber er hat was dagegen. In dem Fall und bildet dann im Falle der Kapselfibrose eine Kapsel drumherum, um das Ganze vom restlichen Körper
abzuschneiden
und Körper vielleicht davor zu schützen. Ich glaube, so kann man das relativ gut verstehen. Ja? Und interessant ist halt, es ist deutlich weniger als früher. Also es hat schon was getan. Ich glaube, es hängt zum Teil damit zusammen, dass es weniger blutet bei den Operationen, als früher, noch vor 30, 40 Jahren, da hat man auch nicht immer diese Möglichkeit mit der Elektrokoagulation gehabt. Das war vielleicht mehr Wundflüssigkeit. Und wenn
das ist das quasi das elektrische Messer, was brennt, oder?
Genau.
Und gleichzeitig die Blutgefäße wieder verödet eigentlich?
Genau. Und wenn so ein Implantat aber von einer Flüssigkeit umspült wird, entsteht natürlich viel eher so eine Reaktion, ja? Dass sich diese Flüssigkeit immer mehr umwandelt in eine Kapselstruktur zum Beispiel oder eben, dass ein Hämatom, also ein Bluterguss drinnen ist, der sich halt nicht ganz abbauen kann und dann auch so ein kapselartiges Gewebe bildet. Also das kann eine Ursache sein oder eben diese Implantate, die früher mehr Reibung verursacht haben im Gewebe, also wenn er ständig was reibt, dann macht es auch irgendeine Reaktion und bildet der Körper auch eine Kapsel. Also das sind so Theorien, ja, warum es jetzt deutlich weniger ist als früher, statistisch gesehen.
Was war das Schlimmste, was du eigentlich jemals gesehen hast, wo dann eine sekundäre Brustkorrektur nötig war?
Das Schlimmste, ein Tupfer.
Ein
Tupfer?
Vergessen?
Ja.
Werden die nicht abgezählt?
Ja, natürlich, normalerweise schon. Das war OP im Ausland. Und die Patientin hatte über Monate Schmerzen.
Boah, krass.
Und ja, dann hat sie bei der OP eben herausgestellt, dass da Tupfer vergessen wurde. Das war, wenn du mich fragst, das Schlimmste, dann muss ich sagen, ja, welche Kategorie? Aber das sowas ist zum Beispiel was im Sinne von sowas darf halt nicht passieren. Ja. Übrigens bei den Tupfern, es ist so, die haben, also man verwendet zum Beispiel bei der Brust-OP keine kleinen Tupfer.
Was ist ein kleiner Tupfer, was ist ein großer Tupfer?
Naja, in Zentimetern sind die kleinen Tupfer 5x5, so 5x5 Zentimeter. Das wäre jetzt so ein kleiner Tupfer, den man zum Beispiel jetzt bei der Nasen-OP verwendet. Ja. Aber überall, wo du einen Hohlraum hast beim Operieren, ja, klassisches Beispiel der Bauchraum oder auch die Implantathöhle, darfst du keine kleinen Tupfer verwenden, weil man kann sich vorstellen, so ein kleiner Tupfer, wenn der mit Blut gedrängt Sieht's ist, der ist auf einmal noch kleiner und auf einmal verschwindet er irgendwo. Das ist mal das eine, man verwendet keine kleinen Tupfer, sondern nur Bauchtücher. Die nennt man so. Bauchtücher sind also groß, die kannst du nicht übersehen erstens und zweitens haben sie alle einen Röntgenstreifen drinnen.
Ah, das heißt, beim Röntgen wird man das sehen,
genau,
sofort.
Genau. Und wie du sagst, die OB-Schwester zählt natürlich ganz genau die Tupfer mit und man beendet die Operation nie, bevor nicht die OB-Schwester sagt, Tupfer vollzählig. Mhm. Ja, also das heißt, es sind ein paar, das ist dieses Schweizer Käse-Modell, wo du einfach ein paar Löcher hast, ja, und du hast immer so Sicherheitsebenen dazwischen, wo eben dann mehrmals geschaut wird, eben Röntgendicht, große Tupfer, nachzählen, auch zwischendurch, am Ende nochmal Bestätigung an den Operateur und so weiter, wo sowas eigentlich schon verhindert wird dadurch. Ja.
Also immer safety first, eh klar.
Genau.
Immerhin liegt da ein Mensch.
Absolut, das ist so.
Und ein Menschenleben in deinen Händen. Also das ist
genau, das ist immer das Allerwichtigste. Und ja, das darf man als Chirurg sowieso nie vergessen. Ja, das ist ja für uns natürlich Routine, es ist unser Beruf, wir machen jeden Tag mehrere Operationen, aber man verliert das nie. Also wenn man das verlieren sollte, dann sollte man den Beruf aufhören. Mhm. Und also für mich ist das immer, aber das haben wir, glaube ich, schon öfter erwähnt in anderen Podcasts, aber man muss jeden so behandeln, als ob der eigene Partner oder die eigene Mutter da liegt, ja, und dann passt es.
Fassen wir nochmal zusammen, wann ist jetzt eine sekundäre Brustkorrektur nötig? Für alle, die jetzt den Podcast hören, eben genau deshalb, damit die quasi mal eine Checkliste haben.
Genau. Na schau, entweder wenn Schmerzen auftreten.
Schmerzen?
Eben Verdacht auf eine Ruptur.
Ruptur?
Kapselfibrose.
Mhm.
Formveränderung.
Okay.
Ja, das heißt, es zum einen einmal diese objektiven Probleme, die auftreten können, die man einfach korrigieren muss, weil es Schmerzen macht, weil es notwendig ist medizinisch. Und die zweite Kategorie ist natürlich auch, weil man einfach unzufrieden ist.
Weil es einem nicht mehr gefällt.
Genau, okay. weil man einfach mit der Form nicht mehr glücklich ist.
Aus verschiedenen Gründen, weil man vielleicht wirklich mal so ein bisschen mal ab, mal zugenommen hat und wieder ab und zugenommen hat, dass man sagt, okay, es gehört nur mehr nach, korrigiert nur mehr nach, gestrafft oder kleiner, größer. Also das ist dann die zweite Kategorie, das persönliche Empfinden.
Genau.
Für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen Bedenken haben, kommt Zeit, dass ich mal nur eine zweite OP brauche. Gibt es irgendwelche Tipps, beziehungsweise kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen? Ich war ja bei dir selber und habe mir nach der Stillzeit die Brüste straffen lassen mit einem Implantat. Und was ich halt wirklich immer mache, ist nach dem Duschen oder nach dem Baden, wenn ich mich einschmiere, ganz bewusst auch immer greife, ist irgendwas hart, schaut's so aus wie immer. Würdest du das empfehlen? Ich meine, grundsätzlich ja, sollen ja Frauen immer wieder die Brüste abtasten, auch wegen der Krebsvorsorge. Irgendwelche Tipps deinerseits, damit man quasi immer auf der safe side ist, wenn man die Brüste sich hat machen lassen?
Das eine ist das Abtasten aufgrund möglicher Knotenbildungen beim Gewebe. Ja, das empfehle ich natürlich auch und das sagt dann auch der Gynäkologe. Ist übrigens auch teilweise besser tastbar, wenn man Implantate hat, weil man dieses Widerlager hat in der Tiefe. Vielleicht ist das aufgefallen, ja, weil das Gewebe ist ja drüber.
Ja, man spürt es mehr.
Genau, du spürst es dann vielleicht sogar noch schneller, aber sonst sollte man gar nicht so viel an das Implantat denken, weil man sich oft da eher verrückt macht. Man kann einfach mal grundsätzlich sagen, die Implantate können immer drinnen bleiben. Und man muss sie eigentlich nur wechseln, wenn Probleme auftauchen. Das heißt, Schmerzen oder Formveränderungen. Aber selbst eine Ruptur, also ein Riss im Implantat, ist nichts Lebensbedrohliches, überhaupt nicht oder nichts Akutes mehr, weil ja dieses Silikon nicht mehr flüssig ist, so wie es irgendwann einmal war, sondern es ist ein Gel. Und es ist nicht so, dass das in den Körper reinkommt. Das heißt, am gescheitesten ist, auf das zu hören, auf das Körpergefühl ein bisschen zu achten. Und wenn sich einmal was verändert, dann heißt es nicht, dass man sofort jetzt Panik bekommen muss. Aber wenn jetzt der Schmerz länger ist, ja, und man jetzt nicht gerade einen Muskelkater hat vom Trainieren, also was auch oft vorkommt, ja, dass deswegen auch Fragen kommen und dann gibt man mal Seraktil, körperliche Schonung, das ist weg. Aber immer, wenn man das Gefühl hat, es hat sich was verändert zu diesem Normalzustand, dann ist einfach gescheiter, mal nachschauen zu kommen, mal zum Chirurgen zu gehen, den anzurufen. Dann sollte man beim Radiologen einen Befund machen lassen, das sagt dann aber eh der Chirurg dann. Und dann ist man wieder beruhigt. Aber die Botschaft ist einfach die, irgendwann vergisst man sowieso drauf. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, man weiß, dass man Implantate hat, aber es ist im Alltag dann schon so, dass man eigentlich nicht mehr dran denkt.
Meistens ist es wirklich so. Also.
Ja.
Außer ich mache Podcast mit dir, da ist mir immer bewusst.
Ja, da wirst du immer erinnert.
Ja, also ich würde mal zusammenfassen, sekundäre Brustkorrektur ist entweder, weil einem die Brust nicht mehr gefällt und man das wieder korrigieren möchte für sich selber oder weil es Schmerzen gibt oder, und jetzt nur mal zum Beruhigen ein bisschen auch für die Patientinnen, ich fühle da mit den Frauen, weil man macht sich immer sehr viele Gedanken über die Brustgesundheit, ja, weil allein das Thema Brustkrebs ist einfach sehr präsent bei Frauen, dass nur bei 1% der Fälle wirklich zu einer Kapselfibrose kommen kann und das ist sehr, sehr wenig.
Genau, weil du jetzt gerade Brustkrebs angesprochen hast, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Grundsätzlich ist ja das, sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Brustkrebs hat mit Implantat nichts zu tun. Es wird auch das Brustkrebsrisiko durch Implantate nicht erhöht. Das ist auch in Studien nachgewiesen. Es gibt allerdings ein Lymphom, das mit Implantaten assoziiert ist. Das heißt, man ist draufgekommen, dass es ein Lymphom gibt. Das ist eben das Implantat-assoziierte Lymphom, das offensichtlich durch Implantate ausgelöst wird. Und zwar durch wahrscheinlich diese Reibung. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, das ist sehr selten. Also es gibt ganz wenige Fälle weltweit. Ich hatte einmal eine Patientin, wo ich das zum Glück entdeckt habe, die war woanders operieren, hat da nichts mit dem Operateur zu tun. Das ist grundsätzlich etwas, das ist einfach Pech, das ist ganz selten. Es gibt in Österreich übrigens, glaube ich, nur drei dokumentierte Fälle. Und die gute Nachricht ist, lässt sich gut therapieren. Der Unterschied zu früher ist, wenn jetzt nach Jahren, also zum Beispiel nach 5 Jahren oder länger, plötzlich ein Serum auftritt. Das heißt, die Brust schwillt an und es ist Wundwasser oder im Serum Flüssigkeit oder Flüssigkeit ums Implantat. Dann würde man jetzt, wenn man das punktiert, immer auch eine Untersuchung auf dieses Lymphom machen, mhm. Ob in dieser Flüssigkeit diese Zellen drinnen sind.
Die Krebszellen.
Genau. Mhm. Früher hat man das nicht gemacht, weil man es nicht gekannt hat. Jetzt macht man das und kann dann, falls das dort vorkommt, relativ rasch handeln und würde dann eben das Implantat entfernen, auch die gesamte Kapsel. Und damit ist aber in der Regel dann die Patientin geheilt. Ja.
Ich finde, grundsätzlich ist das ein sehr spannendes Thema. Ich würde es fast jetzt gar nicht großartig aufmachen. Mhm. Ich würde mir das Thema nämlich Brustkrebs und in Zusammenhang Operation an der Brust nach Brustkrebs in einer eigenen Podcast-Folge verpacken. Mhm. Ich finde, das hat, ich würde jetzt nicht sagen, das Recht, dass man einzeln drüber spricht, aber es ist so ein wichtiges Thema, dass wir dem eine eigene Folge widmen werden.
Gerne.
Dann hätte ich gesagt, wir beenden Folge 15, sekundäre Brustkorrektur. Ich hoffe, ihr seid gut informiert. Wenn ihr Fragen habt, eben gerade zu dem Thema oder natürlich auch andere Themen, sehr gerne an podcast@koller-sperr.at. Einfach eine Mail schreiben mit euren Fragen, überhaupt kein Problem. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen, immer pünktlich am Mittwoch um 9.
Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.